Donald Trump verliert sich immer mehr in den Krieg im Iran. Für viele ist es ein aussichtsloser Krieg, für alle aber ist es ein brandgefährlicher Krieg. Viele seiner ehemaligen treuen Unterstützer kritisieren ihn, erklären ihn gar zum Verräter oder als verrückt. Und er wird umgekehrt ausfällig, beschimpft sie im Gegenzug völlig enthemmt als dumm und low IQ. Trump eskaliert immer mehr, macht in seinen Äußerungen Muslime und Christen gleichermaßen lächerlich, beleidigt sie zutiefst, droht mit der Auslöschung einer ganzen Zivilisation, nur um sich selbst dann auf True Social als Jesus zu zeigen. Und seine Frau Melania, die First Lady, tritt mitten in diesem Inferno plötzlich vor die Kameras und gibt ein langes Statement zu ihrer angeblichen Nichtbeziehung zu Jeffrey Epstein ab. 1000 Fragezeichen, warum das alles so geschieht. Und viele fragen sich, warum tut Trump das? Warum hat er diesen Krieg überhaupt begonnen? Wird er erpresst? Und wenn ja, von wem wird er unter Druck gesetzt? Ist es Israel? Sind es die Epstein-Files? Ist es Israel mit den Epstein-Files? Sind es seine alten Mafia-Kontakte? Hat Trump seinen guten Weg verlassen? Ich zeige heute, Trump hat nicht den Weg verlassen. Er offenbart nur jetzt für jeden erkennbar, der es sehen will, wer er ist, wer er immer war. Ein Leben lang eingebettet in Egoismus, Materialismus und Opportunismus, groß geworden mit der Mafia, bestens befreundet mit Betreibern von Erpressernetzwerken und bis heute in enger Beziehung zu Epstein-Vertrauten, bis heute. Wir müssen darüber sprechen und wir werden es heute tun. Und ich zeige, dass Epstein keine einzelne Person, kein einzelnes Phänomen war. Wie in den letzten Sondersendungen zu Epstein bereits aufgedeckt, stand hinter Epstein ein ganzes Netzwerk, ja, geradezu eine Industrie. Er hatte einen großen Mitarbeiterstab, unglaubliche Geldmittel, ausgeprägte Geheimdienstnähe und dadurch Schutz von ganz oben. Doch es gibt noch einen Hintergrundaspekt, den viele nicht kennen. Das Epstein-Netzwerk hatte viele Vorläufer. Erpressungsnetzwerkmodelle, die Jahr für Jahr verbessert wurden. Zuerst lokal arbeiteten, dann national, dann international und schließlich als System Epstein global. Und wenn wir verstehen wollen, warum Trump so tut, wie er tut, was das für die Welt und speziell Europa zu bedeuten hat, dann müssen wir uns näher ansehen, welche Gestalten sich bis heute in diesem ganzen Sumpf tummeln. In diesem Biotop von vermeintlicher Elite, für die Geld kaum eine Rolle spielt und doch zum Wichtigsten gehört, was sie wollen. Eine Society voll Glanz und Glamour und Perversion, durchsetzt von Korruption, Rechtsbeugung und Erpressung, gekennzeichnet von totaler Moralbefreitheit und Skrupellosigkeit, ungenierter Schauplatz schwerster Kriminalität und immer wieder tote Zeugen. Eine Welt, in der Menschen wie wir maximal Dienstleister und Gebrauchsgegenstand sind. Eine Welt, in der nur das Leben der selbsternannten Elite einen Wert hat. Wenn man genauer hinsieht, dann bleiben auch keine Fragen mehr offen, warum die Dinge so laufen, wie sie eben laufen. Begleiten Sie mich heute auf eine spannende Reise. Es ist verrückter wie in jedem Film. Und doch spielt sich alles vor unseren Augen ab. Und es bleibt am Ende nur eine Schlussfolgerung. Ich bin kein Opfer Epsteins. Mit dieser Antwort auf eine nie gestellte Frage und einigen anderen Aussagen zu Epstein verblüffte Melania Trump die Öffentlichkeit. Haben Sie es gesehen? Melania tat damit etwas, was noch nie eine First Lady vor ihr getan hatte. Sie trat überraschend selbst vor die Kameras und versuchte unaufgefordert, jede Nähe zum System Epstein entschieden zurückzuweisen. Die First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie erklärte, die Lügen über ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein müssten sofort enden, bestritt ausdrücklich, dass Epstein sie mit Donald Trump bekannt gemacht habe und behauptete, sie habe keine nähere Beziehung zu Epstein oder Ghislaine Maxwell, seiner Komplizin, gehabt.
I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump.
Zugleich musste sie eine in den Akten aufgetauchte Mail an Maxwell als bloße, belanglose Höflichkeitskorrespondenz herunterspielen und betonte, sie habe nie von Epsteins Missbrauch gewusst. Sie sei nie auf seinem Flugzeug und nie auf seiner Insel gewesen. Gerade Diese ungewöhnlich offensive Selbstverteidigung mitten in der Iran-Konfliktkrise macht den Fall so brisant. Denn offiziell interessiert der Fall Epstein ja niemanden mehr, so sagte uns doch Donald Trump immer wieder. Niemand interessiert sich für Epstein. Und Trump feuerte vor 2 Wochen seine Justizministerin Pam Bondi genau deswegen. Und überhaupt, offiziell gäbe es keine Opfer und keine Kundenliste von Epstein und auch keine Ermittlungen, sagte der skurrile FBI-Chef Cash Patel. Wir müssen uns heute einige Personen etwas näher ansehen, von denen Sie vermutlich noch nie etwas gehört haben. Diese Protagonisten sind in unserem heutigen Zusammenhang wichtig, um den Sumpf zu erkennen. Und wie ich schon sagte, es ist tatsächlich verrückter als in einem schlechten Film. Diese Gestalten sind so dermaßen abgehoben und abgedreht, dass es kaum zu glauben ist. Und ich werde zeigen, wie das Ehepaar Trump noch immer mit Epstein-Leuten eng befreundet ist. Ich werde zeigen, wie Betrüger, Kriminelle und hochrangige Mafia-Leute an Trumps Seite waren. Wie Trump stets mit Erpressung konfrontiert war und welche brutale und dunklen Vorläufer das System Epstein seit den 1950er Jahren hatte. Und in diesem Zusammenhang ist die Rede Melanias umso skurriler, denn natürlich gehen jetzt immer wieder die Wogen hoch. Jetzt erst recht wird genau hingesehen, ob Melania wirklich keinen Kontakt zu Epstein und Ghislaine Maxwell gehabt hätte. Denn genau dieser Punkt ist heikel, weil es ja zahlreiche Hinweise, Fotos, Berührungspunkte gibt, die eine solche glatte Distanzierung fragwürdig erscheinen lassen. Sehen wir hier, eingeblendet, ein Mail von Melania aus den veröffentlichten Epstein-Akten. Der Großteil ist ja noch nicht veröffentlicht. Ein Mail von Melania an Ghislaine Maxwell. Liebe Ghislaine, nette Story über Jeffrey im New York Magazine. Du schaust großartig aus auf dem Foto. Ruf mich an, wenn du zurück in New York bist. Love, Melania. Beobachte meinen also, Melania will möglichen drohenden Veröffentlichungen mit diesem Statement, das sie abgegeben hat, zuvorkommen. Denn eine alte Freundin, an die sich Melania auch nicht mehr erinnern möchte, hat mit brisanten Veröffentlichungen gedroht. Und so wird der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf ganz andere Spieler in diesem Versteckspiel gerichtet, die äußerst aufschlussreich sind, wenn man verstehen möchte, wie alles zusammenhängt. Da gibt es etwa den Autor und Epstein-Freund Michael Wolff, ein brasilianisches Ex-Model namens Amanda Ungaro und ihren Ex-Mann, der eine Schlüsselfigur ist, einen gewissen Paolo Zampolli, ein Italo-Amerikaner, mit dessen Hilfe Melania einst in die USA kam und der bis heute im Trump-Umfeld eine gewichtige Rolle spielt. Diese Personen sehen wir uns jetzt genauer an. Bleiben wir aber zunächst ganz kurz noch bei Melania Trump selbst. Melania wurde 1970 als Melania Knaff geboren. Knaff war ihr originaler Mädchenname und sie benannte sich später in Knaus um. Ihre familiären Wurzeln liegen im österreichischen Kronland Krain. Hier sehen Sie die Karte. Unterhalb vom heutigen Österreich liegt Krain, das heute zu Slowenien gehört. Krain gehörte bis zum Ersten Weltkrieg zu Österreich. Es handelte sich um die österreichische Untersteiermark, die aber zu jugoslawischem Staatsgebiet später gehörte, heute zu Slowenien. Melania wollte früh nach oben und versuchte es zu schaffen. Seit ihrem 16. Lebensjahr versuchte sie sich als Model mit aber mäßigem Erfolg. Sie diente sich beim Wiener Modelagenten Wolfgang Schwarz an. Der war von ihr aber nicht sonderlich angetan und es wurde erst mit etwa 25 Jahren besser, als sie den damaligen Modelagenten Paolo Zampolli kennenlernte, der sie auch prompt nach New York holte. Sie hatte zwar keine Arbeitserlaubnis, aber das war egal, denn Zampolli war bestens vernetzt und er organisierte für sie alles. Zampolli behauptete, er habe Melania Trump und Donald Trump, also die spätere Melania Trump, 1998 im Kit Kat Club bekannt gemacht. Und hier sehen Sie ein Foto von Trump und dem genannten Zampolli gemeinsam mit den schönen Frauen Melania und Amanda Ungaro. Das Foto stammt aus dem Jahr 2020. Als Melania ihren Donald kennenlernte, veränderte sich für Melania natürlich alles. Titelseiten, Jobs, Talkshows und schließlich nun First Lady. Während Zampolli behauptet, er habe die beiden bekannt gemacht, gibt es einen Freund von Epstein, der felsenfest behauptet, Epstein habe die beiden vermittelt. Und zwar ist die Rede von Michael Wolff. Hier sehen wir den Typen, er hat ein Buch geschrieben, Fire and Fury. Dieser Michael Wolff wurde eben durch dieses Buch Fire and Fury bekannt und er hat engen Kontakt zu Jeffrey Epstein. 2025 erklärte er, ein geplantes Buch von ihm werde sich ausführlich mit der Rolle Melania Trumps in der gesamten Epstein-Affäre befassen. Wolff sagt, Epstein habe ihm auf Tonband erzählt, er habe Melania und Trump einander vorgestellt. Die beiden hätten zum ersten Mal in seinem Flugzeug, in Epsteins Flugzeug, dem Lolita Express, Sex gehabt und das FBI habe all diese Tonbänder. Wolff machte diese Vorwürfe unter anderem in einem Interview mit dem Magazin The Daily Beast öffentlich. Daraufhin, so Wolff, habe ihn Melanias Anwalt mit einer Schadensersatzforderung von $1 Milliarde bedroht. Wolff machte Gegenklage, Pattsituation. Wolff bleibt bis heute bei seiner Darstellung. Hunter Biden hat dann die Darstellung von Wolff übernommen und erneut behauptet, Epstein habe die Trumps verkuppelt. Es gab wieder eine Klagsdrohung, aber niemals eine Klage. Beobachter sagen, bei einer Klage müssten alle unter Eid aussagen und dann wird es für die Trumps eng. Deshalb hätten die Trumps nie eine Klage gegen den verhassten Biden gewagt. Aber das bleibt natürlich Spekulation. Paolo Zampolli aber, der noch immer mit Trump befreundet ist, Paolo Zampolli hat eine nicht zu leugnende Verbindung zu Epstein, denn als Zampolli erst 30 Jahre jung war, lernte er die erst 15-jährige Amanda Ungaro kennen. Die minderjährige Amanda Ungaro wurde zu dieser Zeit gemeinsam mit anderen jungen und teils minderjährigen Mädchen aus Brasilien eingeflogen. Ihr Vermittler, Jean-Luc Brunel. Und Brunel war jener brutale Epstein-Mann, der für Epsteins Netzwerk Mädchennachwuchs organisierte. Offiziell als Model-Scout, de facto aber als Menschenhändler in Osteuropa, Südamerika und so weiter. Zampolli und Amanda Ungaro heirateten und bekamen einen Sohn. Aus dieser Beziehung wurde eine langjährige Verbindung, die beide später bis in die Nähe der Trumps und in diplomatische Rollen führte. Der Epstein-Mann Brunel kann zur Aufklärung dieser ganzen Sache übrigens nichts mehr beitragen. Er verstarb praktischerweise wie auch Epstein im Knast. Epstein beging bekanntlich Selbstmord und Brunel wurde auch tot in seiner Zelle aufgefunden, in der er auf dem Prozess in Frankreich wegen Menschenhandels wartete. Epstein hatte das nicht angeordnet, denn Brunel starb 2,5 Jahre nach Epstein. Aber für die Kunden des Epstein-Netzwerkes war das zweifelsohne eine große Erleichterung. Aber das nur am Rande. Bleiben wir also beim Ehepaar Zampolli und Amanda Ungaro. Die Ehe zerbrach und es entbrannte ein erbitterter Sorgerechtsstreit um den Sohn. Laut Medienberichten und dem wiederholten Vorwurf Ungaros kontaktierte Zampolli, also der Ex-Mann, in diesem Zusammenhang einen Kontakt bei der Einwanderungsbehörde ICE. Ihr Visum sei abgelaufen. Amanda Ungaro wurde in Miami festgenommen. Sie kam 5 Monate in ICE-Haft und wurde nach Brasilien deportiert, außer Landes gebracht. Der Sohn blieb bei Papa Zampolli. Zampolli bestreitet vehement, ihre Inhaftierung verlangt oder besondere Gefallen eingefordert zu haben. Aber wenn wir uns diesen Zampolli, den Trump-Freund, gleich etwas näher anschauen, dann ist klar, dass ihm vermutlich alles zuzutrauen ist. Warum Amanda Ungaro wichtig ist, zeigt die aktuelle Eskalation. In den letzten Tagen hat Ungaro auf der Plattform X Drohungen in Richtung Melania ausgestoßen. Heftige Drohungen. Offenbar, weil ihre frühere Freundin Melania ihr nicht geholfen hat, als Zampolli sie mit Hilfe der ICE aus ihrer Wohnung holen und nach Brasilien abschieben ließ. Und weil Melania ihr nicht hilft, wo es ja jetzt um ihren Sohn geht. Und so drohte das Ex-Model der Melania Trump mit Enthüllungen, woraufhin diese eilig ihr bemerkenswertes Epstein-Outing abhielt. In unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang. In deutschen Medien kam das bislang noch so gut wie gar nicht vor. Oliver Janich machte dazu erst am Wochenende ein Video. Und darum, es lohnt sich, das alles näher anzusehen. Ungaro schreibt wörtlich, ich werde rechtliche Schritte gegen dich und deinen pädophilen Ehemann einleiten. Ich kenne dich seit 20 Jahren. Du wusstest, dass ich von der Einwanderungsbehörde ICE festgehalten wurde. Du warst in meinem Leben präsent. Jedes Jahr am Geburtstag meines Sohnes schickstest du sogar den Secret Service und warst 2016 die Erste, die dem Sohn gratulierte. Also, heftigste Vorwürfe. Sie bezeichnet Trump, Donald Trump, als Pädophilen. Weiter in einer anderen Nachricht. Offensichtlich stimmte etwas nicht, aber ich bin nicht Teil irgendeiner finsteren Mission, in die Kinder verwickelt sind. Was also hast du getan, Melania? Du hast versucht, mich hineinzuziehen, aber es ist dir nicht gelungen, weil ich Charakter habe. Ich habe nichts mehr zu verlieren in meinem Leben. Ich werde das gesamte System zerstören. Nimm dich vor mir in Acht, du Bitch. Fassen wir also zusammen. Ungaro wurde für das Epstein-Netzwerk in die USA geholt, als Minderjährige. Sie schaffte dann den vermeintlichen Aufstieg an der Seite des bei der Hochzeit doppelt so alten Ehemanns Zampolli, kam in den Kreis des Präsidenten-Ehepaars, wurde dann ausgestoßen, sitzt jetzt in der Gosse und dreht durch. Das hat Potenzial und vermutlich deshalb ging Melania wenige Stunden später in die Offensive, trat vor die Presse, denn diese Frau Ungaro hat ja nichts mehr zu verlieren. Ungaro und Melania stammen erkennbar aus demselben Biotop rund um das Epstein-nahe Model-Netzwerk. Dazu kommen zahlreiche Fotos, auf denen Melania gemeinsam mit Trump, Zampolli und Amanda Ungaro zu sehen sind. Und durch Melania, durch Ungaro richtet sich der Scheinwerfer nun plötzlich auf Paolo Zampolli. Dieser Typ sollte aber nicht bloß als der Mann genannt werden, der behauptet, Melania dem Donald vorgestellt zu haben oder der seiner Ex-Frau die Abschiebebehörde an den Hals setzt. Nein, interessant ist im Gesamtbild mehr, in welchem Milieu ein solcher Mann überhaupt Bedeutung gewinnen kann. Die New York Times beschrieb ihn 2016 als eine Art lebendige Erinnerung an jene gesellschaftlichen Gewässer, in denen sich die Trumps und Clintons früher bewegt hätten. Nämlich in einem Sumpf aus Intrigen, Models, schmierigen Anwälten und immer wieder Geheimdienste und Mafia. Seine Ex-Frau, das Model Ungaro, behauptete in einer Erklärung bereits im Jänner diesen Jahres: Paolo ist ein gefährlicher Mann. Er ist ein Drogenabhängiger, ein Betrüger und ein Manipulator, der seine Macht und seine Verbindungen nutzt, um mein Leben zu zerstören. Er hat mich jahrelang körperlich misshandelt. Er hat Millionen durch Versicherungsbetrug und andere Machenschaften gestohlen. Er hat Regierungsbeamte und Polizeibeamte bestochen. Er hat begonnen, mich zu umwerben, als ich erst 15 Jahre alt war. Mit 16 hat er mich auf Jeffrey Epsteins Privatflugzeug mitgenommen. Diesen Äußerungen in der Erklärung, die sie angeblich mit ihren Anwälten abgestimmt hatte, in diesen Äußerungen wird bis heute nicht widersprochen. Sie führten auch kaum zu medialer Berichterstattung, bis Melania reagierte, weil Melania selbst direkt von Ungaro auf X bedroht und attackiert wurde. Paolo Zampolli wiederum ist nicht nur der brutale pädophile Machtmensch, wie ihn seine Ex-Frau hier beschreibt, er ist auch bestens vernetzt mit allen Präsidenten, egal wie sie heißen mögen. Zampolli selbst erzählte damals, er wäre mit Hillary und Bill Clinton befreundet gewesen, hätte Bill Clinton many, many times getroffen. Alle zusammen, also Zampolli, die Clintons und die Trumps, waren vereint bei Trumps Hochzeit mit Melania im Jahr 2005, wie wir auf diesem Foto sehen können. Da sehen sie richtig gut gelaunt aus, die Trumps und die Clintons. Im Wahlkampf waren sie ja schlimmste Feinde, hier in guter Laune. Das verstehen wir Nicht-Politiker offenbar nicht ganz, aber so ist es eben. Und Zampolli auch hier zu sehen auf der Hochzeit, der Vertrauensmann, der Einflüsterer, der Vermittler. Zampollis Biografie passt genau dazu. Laut einer New York Times Darstellung wuchs er in einer wohlhabenden Mailänder Familie auf, verkaufte das geerbte Familienunternehmen an Silvio Berlusconi, dem korrupten ehemaligen Präsidenten Italiens, der wegen seiner Umtriebe mit minderjährigen Prostituierten, Stichwort Bunga Bunga, unter Druck gerät. Zampolli war Organisator von Modelbewerben auf Ibiza. Er war in geschäftlicher Beziehung mit den Rothschilds, er war immer wieder in Kreisen aktiv, wo junge Models und leichte Mädchen gefragt waren, oft Minderjährige und sogenannte Kinderfrauen, weil sie besonders jung und kindlich aussehen. Zampolli organisierte Melanias Visum in die USA und stellte sie nach eigener Darstellung 1998 Donald Trump vor. Trump und Zampolli sind ja seit Jahrzehnten befreundet. Sie waren in den gleichen VIP-Bars. Sie hatten den gleichen Frauentyp. Und Zampoli bekam von Trump zahlreiche tolle Jobs. Er war ein Direktor in der Trump-Organisation. Er war im Vorstand des Kennedy Centers. Und 2025 ernannte ihn Trump zum Beauftragten für Global Partnerships. Er ist immer dabei, aber nie im Rampenlicht. Hier mit Israels Netanyahu und seiner Frau. Hier mit dem russischen Außenminister Lavrov. Hier mit Peter Thiel, mit Elon Musk. Hier mit dem obersten Rabbi der Ukraine, Moshe Atzman, der ihn um Unterstützung der Ukraine bat. Zampoli bei der Weltbank, Zampoli. Hier mit Impfpapst Anthony Fauci. Hier etwa erst vor wenigen Tagen in Ungarn, als er den Vizepräsidenten Vance begleitete, um in Ungarn Orban noch einmal im finalen Wahlkampf Schützenhilfe zu leisten vor der Ungarnwahl. Was mich besonders beeindruckte bei den Recherchen, Zampoli war der erste überhaupt, der davon sprach, dass er in Gaza Hochhäuser, Wolkenkratzer und Shopping-Malls bauen wollte. Das ist mehr als erstaunlich. 2016 sagte er in einem Interview, er wolle Gaza in ein Mediterranean Riviera mit Hochhäusern und Shopping-Malls verwandeln. Jahre später tauchte dieselbe Denkfigur ja in Trumps Kreis immer wieder auf. Jared Kushner sprach 2024 von Gazas wertvollen Grundstücken am Meer. Trump selbst griff später die Vision einer Riviera des Nahen Ostens auf. Was also Zampoli 2016 erstmals selbst ausplaudern durfte, wird jetzt Wirklichkeit. Gaza wurde platt gemacht. Zehntausende Bewohner, Palästinenser wurden vertrieben, massakriert und ermordet. Und Jared Kushner präsentierte beim WEF in Davos erst vor einigen Wochen seine Skizzen mit den tollen Wolkenkratzerprojekten und der neuen Skyline von Gaza, während Zampoli einen bronzenen Stier mitbrachte. Die Wall Street startet ihre Mission von Davos, schrieb er dazu auf Instagram. Sie machen ein Immobiliengeschäft auf den Knochen der noch nicht einmal vergrabenen Palästinenser. Und Zampoli, der Trump-Freund und Epstein-Netzwerker, hat es vor 10 Jahren angekündigt. Zampoli wurde, genau wie seine damalige Frau und heutige Ex-Frau, Botschafter bei den UN, Vereinten Nationen und viele andere tolle Posten, für die dieser Trump-Freund garantiert keine Befähigung hatte. Auch war er im Führungskomitee von Ghislaine Maxwells Terramar-Projekt. Maxwell, die Partnerin von Epstein. Bei der UN wurde Zampoli in einen gigantischen Korruptionsprozess hineingezogen. Aber, und das zieht sich wie ein Muster durch seine Karriere, er kam dabei glimpflich davon. Denn der Haupttäter, Ex-UN-Präsident John Ash, wurde zwar 2015 angeklagt wegen gigantischer Bestechungsvorwürfe, es kam aber zu keiner Verhandlung gegen Ash, denn er verstarb plötzlich und unerwartet. Ein dummer Unfall beim Gewichtheben zu Hause, eine schwere Langhantel fiel ihm auf den Hals und jede Hilfe kam zu spät. Ash war tot, der Prozess geplatzt. Es wurden zwar andere Angeklagte verurteilt, aber eine Befragung von Ash konnte nicht mehr stattfinden und somit wurde wohl auch das ganze Netzwerk nicht ausgehoben. Ein tragischer Unfall für wahr und für Zampoli vielleicht Glück im Unglück. Zampoli ist geradezu eine Schlüsselfigur zum Verständnis eines bestimmten Milieus. Mailand, Manhattan, Mar-a-Lago, Trump Tower, UN, Mode, Macht, Mädchen, Diplomatie, Immobilien, Männernetzwerke. Nicht die eine Tat macht ihn interessant, sondern die Struktur, die er verkörpert und wie er es schafft, immer dabei zu sein. Er ist einer jener Männer, die oft übersehen werden, obwohl sie ständig an den Schnittstellen sitzen. Wer hat nun Melania Trump, Donald Trump vorgestellt? Epstein oder Zampoli? Die Frage erübrigt sich eigentlich, war doch Zampoli längst selbst tief in die Netzwerke Epsteins und Trumps verstrickt. Melania war übrigens in Epsteins berüchtigten schwarzen Buch vermerkt mit ihrer privaten E-Mail mit mehreren Telefonnummern. Hinzu kommen weitere verdichtende Verbindungen zwischen Trump, Melania und dem weiteren Epstein-Milieu. Und natürlich gibt es selbst in den veröffentlichten Epstein-Akten, wie schon ein Beispiel gezeigt, Mails zwischen Maxwell und Melania mit vertrauten Anreden und mit netten Grußformeln Love. Bis heute sind die Trumps auch gut befreundet mit dem Filmemacher Brett Ratner. Das ist der Kerl hier auf dem Kuschelbild mit Epstein. Brett Ratner war ein Freund von Jean-Luc Brunel. So gut befreundet nämlich, hier sehen Sie ein zeitgenössisches Foto der beiden Gesellen. Sie wissen schon, Brunel, der Epstein-Mädchenrekruter, von dem die Opfer sagten, er sei 100-mal schlimmer als die Sadistin Maxwell gewesen. Jener Brunel, der in Frankreich in der Zelle, Selbstmord. Ratner war also bekannt mit Brunel und Epstein. Ratner, früher einer der war eine große Nummer bei der Filmfirma Warner Bros. Dort haben sie ihn aber dann rausgeschmissen, nachdem ihm mehrere Frauen Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe und dergleichen vorgeworfen hatten. Und genau diesen Mann holte Trump jetzt wieder in die Filmwelt zurück. Denn er durfte den Dokumentarkinofilm über Melania machen. Zur Belohnung setzte sich Trump dafür ein, dass Ratner beim Film Rush Hour 4 wieder Produzent sein durfte. Gute Freunde lässt man eben nicht hängen, aber über Ratner gäbe es noch sehr viel zu sagen. Ratner bezeichnete übrigens den Anwalt der jüdischen Mafia Cosa Nostra, Alvin Malnick, als seinen Ziehvater. Aber lassen wir das. Fakt ist, die Trumps sind weiter auch mit dem Epstein-Netzwerker Brett Ratner befreundet. Auch das sagt einiges über den Sumpf, in dem sich die Trumps bewegt haben und immer noch bewegen. Und das System Epstein profitierte vom dekadenten, halbkriminellen, windigen US-Establishment, wo man für Geld alles kaufen kann, wo Exzesse, Liebschaften, Betrug und Gaunereien an der Tagesordnung sind, inklusive wechselnder Allianzen, gegenseitigen über den Tisch ziehen und erpressen. Motto, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Heute bekriegen wir uns, morgen machen wir einen Deal. Einen Deal machen, das ist ja das, was auch Donald Trump so gerne tut, egal ob mit Typen wie Ratner und Zampolli oder dem Iran und Grönland. In diesem Milieu herrscht das Gesetz des Dschungels, das Gesetz des Stärkeren. Es ist ein Haifischbecken, eine Schlangengrube. Trump ist dort sozialisiert und das System Epstein ist dort entstanden.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Und das System Epstein entstand nicht aus dem Nichts. Die Methode, Promis und Mächtige durch illegale sexuelle Handlungen und andere Dinge kompromittierbar zu machen, hat in den USA eine längere Vorgeschichte. Diese Geschichte führt zurück bis in die frühen 1950er Jahre. Und hier starten wir heute unsere Reise in die Geschichte. 70 Jahre zurück zu einem gewissen Roy Cohn, einem mit allen Wassern gewaschenen Anwälten, mit besten Kontakten zur Politik, zu Geheimdiensten und wieder zur Mafia. Dort taucht zum ersten Mal in aller Schärfe jenes Muster auf, das später immer wiederkehren sollte. Macht durch intime Kompromittierung, Schutz durch politische Verbindungen, Abstimmung durch korrupte Strukturen und ein System, das seine Zeugen und Gegner nicht selten zum Schweigen bringt. Roy Cohn war ein Trump-Freund, ein Ziehvater von Trump und er war einer der ersten guten dokumentierten Erpresser, die als Vorläufer von Epstein gesehen werden können. Roy Marcus Cohn wurde 1927 in der Bronx in New York geboren und er starb 1986. Er ist eine Schlüsselfigur der Vorgeschichte. Er war Anwalt, er war Netzwerker und er war Makler in New York. Er war dabei nicht bloß Jurist, sondern er war jemand, der Mafiapolitik, Medien und Geheimdienste miteinander verband. Zu den Grundmechanismen, die Cohn zugeschrieben werden, gehören Angstmache, Dossiers, Erpressungen und die Nutzung intimer Verwundbarkeit als Herrschaftsmittel. Anfang der 50er Jahre, in der berüchtigten McCarthy-Ära, gab es nicht nur Hatz auf Kommunisten, zudem auch eine Jagd auf Schwule. In den USA entstand eine regelrechte Homosexuellenpanik, ein Hype mit dem Namen Lavender Scare. Beim Lavender Scare wurden homosexuelle Regierungsbeamte als erpressbar, ausfindig gemacht, markiert und entfernt. Cohn war treibende Kraft bei diesen speziellen Homo-Säuberungsaktionen, obwohl er selbst homosexuell war. Cohn erpresste laut Zeitzeugen auch den FBI-Gründer und ersten Langzeitchef des FBI, Edgar Hoover. Nach mehreren Darstellungen besaß Cohn kompromittierende Fotos von Hoover. Hoover wiederum war selbst schwul und mit seinem FBI-Stellvertreter Clyde Tolson liiert und damit erpressbar. Hier sehen Sie Tolson und Hoover. Hoover wiederum sammelte Material gegen viele Politiker und Beamte und erpresste die halbe USA. Und er jagte seinerseits auch Homosexuelle, obwohl er selbst schwul war. Und nicht zuletzt erpresste er seinerseits auch wieder Cohn. Es gab eidesstattliche Aussagen, Hoover habe in den 1950er Jahren bei reinen Männerpartys in Frauenkleidern getanzt. Und die Partys sollen organisiert worden sein von, Sie wissen es schon, von Roy Cohn. Mit dabei junge männliche Prostituierte. Cohn hat kompromittierende Situationen organisiert und dokumentiert, während Hoover seinerseits mit Dossiers arbeitete. Und so ergibt sich das Bild von zwei Erpressern, die einander gegenseitig erpressen und so in Schach halten. Eine Konsequenz war etwa, dass der FBI-Boss Hoover stets die Existenz der Mafia in den USA herunterspielte, was Cohn wiederum ein Herzensanliegen war, denn er vertrat ja die Mafia. Cohns politisches, gesellschaftliches Netzwerk war sehr breit. Zu seinen Klienten oder Kontaktfeldern zählen Mafia-Figuren wie Tony Salerno, John Gotti, aber auch die katholische Erzdiözese in New York und Alan Dershowitz, der später in den Epstein-Netzwerken nun wieder auftauchte. Besonders wichtig für uns heute ist aber die Beziehung zu Trump. 1973 engagierte Donald Trump diesen Roy Cohn, als das US-Justizministerium gegen Trump wegen diskriminierender Vermietungspraxisen klagte. Cohn wurde daraufhin zu Trumps Mentor, Anwalt und engstem Berater. Laut Vanity Fair rief Trump seinen Mentor, den Mafia-Anwalt, 15 bis 20 Mal pro Tag an. Cohn habe Trump auch der Mafia vorgestellt, berichten Zeitzeugen. Etwa über Anthony Salerno, der übrigens den Beton für den Trump Tower zu Sonderpreisen, zu Sonderkonditionen lieferte. Ebenso habe Cohn Trump mit bekannten Medienleuten bekannt gemacht, wie etwa den geheimdienstlich verstrickten Rupert Murdoch oder Roger Stone. Die langjährige Freundschaft zwischen den beiden führte dazu, dass sich Trump und Cohn gegenseitig immer wieder deckten und unterstützten über all die Jahre. Cohn war die Spinne im New Yorker Netz. Durch Erpressung und Anlegen umfangreicher Dossiers gelang es ihm, einer der einflussreichsten Männer zu werden. Geheimdienste, Mafia, Medien, Politik, Gesellschaft, alles verschwamm miteinander. Das waren die Anfänge. Doch die Netzwerker blieben nicht regional auf Big Apple New York beschränkt. Der Anwalt und Erpresser Cohn war mit einem gewissen Craig Spence eng verbunden. Ihre promiskuitive Homosexualität bei ausschweifenden Partys verband beide irgendwo. Und noch etwas hatten sie gemeinsam: das Betreiben eines wachsenden Erpressernetzwerkes. Und damit sind wir beim nächsten Vorgänger zum System Epstein, nämlich Craig Spence. Craig Spence kam Ende der 1970er Jahre als völliger No-Name nach Washington. Er knüpfte Kontakte, sammelte Informationen, aber er war charismatisch, er war charmant, er war ein genialer Netzwerker, genauso wie später Epstein. Ein Porträt der New York Times von 1982 bemerkte, sein Telefonbuch und seine Gästelisten kämen einem Who is Who des Kongresses, der Regierung und des Journalismus gleich. Die Geheimdienste werden auf ihn aufmerksam. Und Spence wurde quasi über Nacht schnell vermögend, hatte offenbar Unterstützung im Hintergrund. Freunde vermuteten später, Geheimdienstgelder könnten es gewesen sein, denn es war auch für sie erstaunlich, wie er so schnell groß und vernetzt wurde. Spence setzte in Washington dieselben Methoden ein wie Cohn zuvor in New York. Er lockte Vertreter der feinen Gesellschaft mit Sexabenteuern und Drogen in die Falle. Mit weniger Mafia, dafür mehr geheimdienstlicher Unterstützung und fortgeschrittener, besserer Technik. Er veranstaltete glamouröse Partys mit Promis in seinem Haus, das wiederum, wie später dann bei Epstein, mit Filmkameras, umfangreicher Überwachungs- und Aufnahmetechnik, zwei Wegespiegeln und einer Architektur zur verdeckten Beobachtung ausgestattet war. Er zielte dabei vorwiegend auf Politiker, hohe Militärs und einflussreiche Beamte. Und er nutzte sein Wissen nicht nur für seine Auftraggeber, sondern auch dort, wo er es selbst brauchte. Ein männlicher Soldat schilderte später, Spence habe ihn in eine sexuelle Situation mit einer Frau gelockt, fotografiert und die Fotos benutzt, um ihn dazu zu nötigen, ein paar Leute zu verprügeln. Als der Soldat sich dann später weigerte, auch noch mit Spence zu schlafen, denn Spence war auch homosexuell, habe Spence die Bilder dessen Ehefrau gezeigt, was zur Trennung dann schließlich führte. Spence brauchte viele junge, schwule Männer, auch für sich. Und diese jungen homosexuellen Männer bekam er von einem Zuhälter namens Henry Vinson vermittelt. Henry Vinson war in dieser Zeit der Betreiber eines großen Homo-Escort-Services mit dem Namen Ebony und Ivory in Washington. Spence kam auf diesen Vincents zu und bestellte Jungs. Die Beschreibung damals lautete: jung, jungenhaft und maximal zwischen 18 und 19 Jahre alt. Später wurde Spence Stammkunde. Die von Vinson vermittelten Homoprostituierten verrieten ihrem Chef, also diesem Vincent, dass bei Spence Gruppensexorgien stattfanden, oft mit Militäroffizieren, und dass im Haus von Spence Partys mit Drogen und Sex veranstaltet wurden. Vinson berichtet später, Spence habe Escorts von Ebony und Ivory zunehmend auch für nächtliche Buchungen direkt ins Weiße Haus eingesetzt. Einer dieser Escorts habe bestätigt, unter der Anleitung von Spence in das Weiße Haus gelangt und vom Secret Service durchgewunken worden zu sein. Es gab auch Zeugen, die aussagten, dass sie als junge männliche Prostituierte zu privaten Führungen ins Weiße Haus gebracht wurden, organisiert von Craig Spence. Also zur Verdeutlichung: Spence nutzte seine männlichen Huren nicht nur auf seinen Partys als Lockvögel, nicht nur für sich privat, sondern schickte sie direkt ins Weiße Haus, in den Amtssitz des Präsidenten der USA, um dort vermutlich Gefallen einzulösen oder um neue Erpressungsopfer zu sammeln. Und das war zur Amtszeit des Präsidenten Ronald Reagan. Heiko Schöning sprach bei mir ja schon öfters von der Reagan-Mafia. Die Besuche im Weißen Haus wurden schließlich öffentlich. Und die Mainstream-Medien damals, sie konnten nicht länger schweigen. Im Sommer 1989 berichtete die Washington Times über einen homosexuellen Escort-Ring. Unter den Kunden seien Schlüsselpersonen der Reagan- und Bush-Regierung gewesen. Und Spence sei darin verwickelt und über das Wachpersonal ins Weiße Haus gelangt. Das war auch die Implosion des Spence-Imperiums. Und jetzt wird es noch einmal richtig spannend. Spence sah sich nämlich genötigt, Stellung zu beziehen. Er gab der Washington Times zwei Monate nach deren Enthüllungen ein ausführliches Interview im Sommer 1989. Er sagte, dass seine Führungen ins Weiße Haus nicht einfach von irgendeinem einzelnen Wachmann gedeckt worden seien, sondern von höherer Stelle beauftragt waren. Als die Reporter ihn drängten zu verraten, wer ihn tatsächlich ins Weiße Haus gebracht habe, deutete er an, dass der damalige nationale Sicherheitsberater von Bush Senior ein heißer Tipp sein könnte. Im selben Interview sagte Spence auch, dass die Überwachungstechnik in seinem eigenen Haus, die Technik zur Bespitzelung, zur Erpressung, dass die von befreundeten Geheimdienstmitarbeitern installiert worden sei. Und noch etwas äußerst Spannendes sagte Spence zu den Journalisten der Washington Times. Zitat: all das, was sie aufgedeckt haben, ist, um ehrlich zu sein, unbedeutend im Vergleich zu anderen Dingen, die ich getan habe. Aber die werde ich Ihnen nicht verraten, sagte er im Interview. Und nach den Enthüllungen geriet Spence außer Kontrolle, konsumierte Unmengen an Drogen, entzog sich Vorladungen und wurde kurzzeitig wegen illegalen Waffenbesitzes und Kokainbesitzes verhaftet. Am 10. November 1989 wurde Craig Spence tot und verbarrikadiert im Zimmer 429 des Bostoner Ritz-Carlton Hotels aufgefunden. Er trug einen schwarzen Smoking, hatte $3 in der Tasche, einen Telefonhörer am Ohr und einen Walkman, ein Walkman-Headset am Kopf mit Mozarts kleiner Nachtmusik. Neben dem leblosen Körper von Spence lag ein Zeitungsausschnitt über Bemühungen, CIA-Agenten davor zu schützen, vor Regierungsbehörden aussagen zu müssen. Sein Tod wurde offiziell als Selbstmord durch Alkohol und Antidepressiva eingestuft. Auf den Spiegel schrieb er vor seinem Tod mit schwarzem Filzstift: Chef, betrachten Sie dies als meine Kündigung mit sofortiger Wirkung. Wie Sie immer sagten, man kann von anderen kein Opfer verlangen, wenn man nicht selbst bereit ist, dasselbe zu tun. Das Leben ist Pflicht, Gott segne Amerika. Und darunter stand Anders Ritz, also Anders Hotel, bitte verzeihen Sie diese Unannehmlichkeit. Und Vincent, sein befreundeter Zuhälter, der Spence seine Jungs beschafft hatte, der kam jahrelang in Haft und schrieb nach seiner Haft ein Buch. In seinem Buch nennt er Spence den Prince of Darkness, den Prinz der Dunkelheit, und beschreibt ihn als einen düsteren, eine manipulative und mächtige Figur mit angeblichen Verbindungen zu CIA, Secret Service und hochrangigen Republikanern. Und noch etwas berichtete er. Bei einem Treffen mit Spence habe Winston einen gewissen Lawrence King kennengelernt. Und dieser King erzählte von seinem Business, einem brutalen Netzwerk, bei dem Kinder als Sexsklaven für Reiche, Mächtige und eine Vielzahl an Kunden aus der besseren Gesellschaft quer durchs Land transportiert und sogar extra eingeflogen wurden. Und King berichtete auch von gelegentlichen rituellen Tötungen von Kindern durch seine Kunden. Anschließend hatte er Vincent mit Konsequenzen gedroht, falls er darüber jemals sprechen würde. Bei einem weiteren Treffen hätten King und Spence versucht, Vincent dazu zu bringen, Kinder für sie zu beschaffen. Und nach Vincents eigener Darstellung brach er daraufhin jeden Kontakt ab. Wer war nun dieser ominöse Lawrence Larry King, von dem wir nun erstmals gehört haben, der Kinder in die Fänge von perversen Reichen gebracht haben soll? King war Mitte der 80er Jahre ein farbiger Parteifunktionär der Republikaner. Er leitete seit 1970 die Franklin Community Federal Credit Union in Omaha in Nebraska. Und er veruntreute bei diesem Unternehmen, das unter seiner Kontrolle war, rund 40 Millionen US-Dollar. King lebte in Saus und Braus, Luxuslebensstil, Privatjets, Limousinen, Schmuck, viele Häuser, auch Wohnungen und Häuser in Washington, also im Zentrum der Macht. Ende der 1980er Jahre flog der Finanzbetrug von King auf und King kam ins Visier der Öffentlichkeit und der Behörden. Doch King hatte, wie erwähnt, noch ein anderes Business, ein viel dunkleres als Geldbetrug. Und aus diesem hatte er jede Menge Erpressungsmaterial und beste Beziehungen zur Politik und zur Justiz. Ende 1988 kamen Gerüchte auf, ein Teil der verschwundenen Gelder seien zur Finanzierung eines Kinderschänderrings verwendet worden. Und tatsächlich übergaben die ermittelten Behörden Material an die Justiz mit mutmaßlichem Missbrauch von Pflegekindern, woraufhin ein staatlicher Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde. Es meldeten sich 76 junge Erwachsene mit schwerwiegenden Vorwürfen. 76. Viele von ihnen stammten demnach aus einer katholischen Kinderbetreuungseinrichtung namens Boys Town oder auch aus sonstigen staatlichen Pflegestellen für Kinder. Was uns Europäer gleich an den britischen Massenkinderschänder und Freund des Königshauses Jimmy Savile erinnert. Ich verweise darauf ja schon seit über einem Jahr immer wieder in meinen Sendungen bei Auf 1, Savile und König Charles. Und auch der irre Kinderschänder Savile holte sich seine Opfer damals aus Kinderbetreuungseinrichtungen. Das zeigt einmal öfter, wie staatliche Strukturen korrupte und kranke Betreuer und Kinderschänderringe gelegentlich zusammenarbeiten. Larry King. Larry King, Lawrence King, wurde schwer belastet. Die Opfer erklärten, sie und andere Kinder, teils erst 8 Jahre alt, seien von King und einflussreichen Partnern als Prostituierte und Drogenkuriere eingesetzt worden. Die Jugendlichen beschuldigten zahlreiche Institutionen, den Polizeichef, einen Richter, den Herausgeber der regionalen Stadtzeitung und einen Kolumnisten. Und laut diesen Darstellungen seien Minderjährige zu Partys nach Washington, Chicago und in andere Städte geflogen worden, dort mit Drogen gefügig gemacht und von prominenten Anwälten, Generälen, Kongressabgeordneten, Militärs und Würdenträgern sexuell missbraucht worden. Häufig seien Drogen als Bezahlung eingesetzt worden. Darüber hinaus gab es Behauptungen, satanische Morde, Snuff-Filme, Kindesentführungen, Sklavenauktionen. Bereits in den 90er, 70er Jahren habe Larry King begonnen, Kinder aus dem Waisenhaus abzuholen, heißt es im Buch Der Franklin-Skandal. Dort ist auch neuerlich die Rede von Verbindungen zur CIA und zu höchsten Regierungsebenen. King hatte einen eigenen Fotografen, der kompromittierende Fotos von Politikern und anderen einflussreichen Gästen mit Minderjährigen angefertigt haben soll. Und der Fotograf sagte später selbst aus, diese Fotos seien als Erpressungsmaterial genutzt worden. King soll zudem laut Gerichtsakten ein Safehouse besessen haben, wo die entführten Kinder untergebracht wurden. Es soll verkabelte Wohnungen direkt in Washington gegeben haben zum Zweck der Erpressung von Prominenten. Larry King wies die Anschuldigungen kategorisch zurück, bezeichnete sie als Müll und erklärte, man wolle ihm einfach etwas anhängen, man wolle ihn anpatzen. Und auch die politischen Reaktionen, sie erinnern an das Theater um die Epstein-Akten. Viel Wind um nichts, letztlich alles niedergebügelt. Als die Vorwürfe publik wurden, wurde ein regionaler politischer Untersuchungsausschuss in Nebraska ins Leben gerufen, das Franklin Committee. Franklin, wie gesagt, das Unternehmen, die Firma von King. Und deswegen das Franklin Committee. Das Franklin Committee sollte sowohl den Finanzbetrug seiner Firma als auch die Vorwürfe der Kinderprostitution, des Kinderhandels untersuchen. Vorsitzender war ein gewisser Senator Lauren Schmidt. Er wollte den Fall tatsächlich aufklären. Und ein privater Ermittler namens Gary Caradori wurde beauftragt. Gary Caradori, auch er nahm die Sache äußerst ernst. Parallel ermittelte die örtliche Polizei, das FBI und die Bundesstaatsanwaltschaft. Im Verlauf des Jahres 1989 befragten die Ermittler, also befragte Caradori mit seinem Team und das Franklin-Komitee angebliche Opfer und Zeugen. Mindestens ein halbes Dutzend junger Erwachsener, meist ehemalige Mündel des Staates oder frühere Schüler von Boys Town, berichteten demnach von Missbrauch durch Lawrence King und andere. Einige Anschuldigungen gingen über sexuellen Missbrauch hinaus und umfassten neuerlich Aussagen über rituellen satanischen Missbrauch, Drogenhandel und sogar mit der CIA verknüpfte, verbundene Waffengeschäfte. Die Medien griffen den Fall teilweise auf. Und dann kam der Bruchpunkt. Am 11. Juli 1990 rief der äußerst engagierte private Ermittler der Kommission, Gary Caradori, den vorsitzenden Senator Schmidt aus Chicago an. Also Caradori war in Chicago und er sagte ihm am Telefon, ich habe die Smoking Gun, also den rauchenden Colt, ich habe den Beweis. Ich habe Fotos und Material bekommen, das King überführen wird. Und wenige Stunden später war er tot. Das Kleinflugzeug, in dem er gemeinsam mit seinem 8-jährigen Sohn Andrew Archie Caradori zurückflog, es zerbrach während des Fluges in der Luft. Richtig gehört. Es zerbrach einfach auseinander. Ein spektakulärer, tragischer Unfall, bei dem der Ermittler und sein Sohn starben. Und dazu Dazu gibt es zahlreiche Ungereimtheiten. Mehrere Autoren und ein Ex-FBI-Mann bestätigen, dass Caradore mit dem Beweis von Chicago unterwegs zurück gewesen war. Doch seine Aktentasche mit den Unterlagen wurde am Absturzort nie gefunden. Caradores Bruder, seine Frau und Senator Schmidt, mit dem er telefoniert hatte, sie sagten, es war kein Unfall, es war Mord. Doch eine eindeutige Ursache des Absturzes, sie wurde nie festgestellt. Der schlagende Beweis kam bis heute nicht an die Öffentlichkeit. Eine Grand Jury trat zusammen, um den Fall zu prüfen und dann zu entscheiden, so ist das in den USA oft üblich, ob überhaupt Anklage gegen den Hauptverdächtigen Lawrence King gerechtfertigt sei oder nicht. Im Sommer 1990 kam diese Grand Jury zu dem offiziellen Ergebnis, dass die Missbrauchsvorwürfe durch die 78 Zeugen allesamt haltlos seien. Und noch mehr. Sie bezeichnete sie sogar als sorgfältig konstruierten Schwindel. Nun wurde die Sache umgedreht. Und gegen Opfer und Zeugen wurde vorgegangen. Manche wurden gar wegen Meineids angeklagt, vor Gericht gezerrt. Senator Schmidt, der das Untersuchungskomitee geleitet hatte, der eine Aufklärung wollte, bezeichnete die Ergebnisse der Jury als seltsam, brachte aber keine Energie mehr auf, dagegen vorzugehen. Einige Opfer gingen in Berufung. Im September 1990 kam auch eine bundesstaatliche Grand Jury zu dem Schluss, zu dem Ergebnis, die Missbrauchsvorwürfe seien unbegründet. Also die offiziell vom Staat eingesetzten Institutionen kamen zweimal zum Schluss, es gibt keinen Fall. Und tatsächlich wurde King nie wegen Kinderhandel oder Kinderprostitution oder Entführung verurteilt, sondern nur wegen seiner Finanzdelikte. Und die schrecklichen Vorwürfe über rituellen Missbrauch und Tötungen, was geschah mit denen, die wurden unterstützt von den Mainstream-Medien als Panikmache beschrieben. Satanic Panic war damals der Begriff dafür. Opfer, die ausgesagt und Namen genannt hatten, wurden hingegen niedergeklagt und fertig gemacht. Die Zeugin Alicia Owen etwa, damals dann mittlerweile schon 21 Jahre alt, wurde in 8 Fällen wegen Meineids angeklagt, also dass sie die Unwahrheit unter Eid vor Gericht gesagt hatte. Sie hatte King schwer belastet und war nicht bereit, ihre Aussage unter Drohung zu widerrufen. Sie wurde zu einer jahrelangen Haftstrafe verurteilt und musste tatsächlich 4,5 Jahre im Knast absitzen. Sie war auch die einzige Zeugin, die bis heute an ihren Aussagen festhält und die nicht gebrochen werden konnte.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Der Zeuge Paul Bonacci wurde ebenfalls angeklagt, aber nie wegen Meineids verurteilt. Gerüchten zufolge soll er einen Deal gemacht haben. Dennoch reichte Bonacci danach eine private Zivilklage gegen Larry King ein. Und das Bezirksgericht in Nebraska gab ihm Recht und sprach ihm eine Schadensersatzsumme von $1 Million zu. Das Gericht gab ihm aber auf dem Zivilrechtsweg also Recht. Doch Lawrence King, reagierte einfach nicht auf die Klage, sodass ein Versäumnisurteil erging. Und auch das Urteil wurde nie vollstreckt, weil King sich mittlerweile als mittellos erklärte. Mehrere Autoren und Aufklärer bezeichneten die Arbeit der Grand Jury als riesige Vertuschung. Das Justizministerium, etwa unter William Barr, wir hatten Barr schon in den letzten Epstein-Sendungen prominent vorgestellt, William Barr spielte bei der Vertuschung durch alle gerichtlichen Instanzen, gemäß den Kritikern, eine zentrale Rolle. Vertuschung und immer wieder Vertuschung, das erinnert an das System Epstein. Können Sie sich noch an meine letzten Epstein-Sendungen erinnern? Es hat Jahre gedauert, bis Epstein überhaupt verhaftet wurde. Jahre. Und auch hier die Verbindungen und das Erpressungsmaterial in die vermeintliche Elite der Gesellschaft, der Politik, der Justiz, der Wirtschaft, der Medien, der Kunst und der Filmwelt. Sie bildeten einen regelrechten Schutzschirm, unter dem er mit seinem Netzwerk rund um den Globus zu Höchstformen auflaufen konnte. Opfer, Zeugen und auch Ermittler wurden fertig gemacht, verächtlich gemacht, bedroht. Manche starben auch unter mysteriösen Umständen. Und dazu heute noch mehr. Denn es gibt noch mehr zu sagen. Und nun spreche ich schon lange über viele Namen, über Zahlen, über die Justiz. Aber hinter all dem stehen Schicksale, Opfer, Kinder und verzweifelte Eltern. Und sie alle haben Namen und Gesichter. Einer dieser Fälle, den ich mir in diesem Zusammenhang nun herausgreifen werde, ist die Geschichte von Johnny Gosch aus Iowa. Er soll für das Kinderschändernetzwerk von Larry King entführt worden sein. Johnny Gosch wurde 1969 geboren. Er war ein fleißiger Junge, der sich zu seinem Taschengeld noch ein paar Cent dazu verdienen wollte, indem er beim Zeitungsaustragen in den frühen Morgenstunden mithalf. 1982 ist er verschwunden. Er war damals erst 12 Jahre alt. Am frühen Morgen verließ Johnny Gosch das Haus. Er weckte oft dafür seinen Vater, damit er ihm mit den schweren Zeitungen helfen sollte. Aber diesmal weckte er seinen Vater nicht. Er nahm aber seinen Dackel Gretchen mit. Andere Zeitungszusteller sahen ihn an der Ausgabestelle. Es war das letzte Mal, dass mehrere Zeugen ihn bestätigt sahen. Der Dackel kam allein zurück nach Hause, ohne Johnny. Und weil die Zeitung ausblieb, weil sie nicht ausgetragen wurde, wurden die Eltern kontaktiert und John und Noreen Gosch, die Eltern, sie begaben sich auf die Suche. Sie fanden den Zeitungswagen ihres Jungen voller Zeitungen, nur zwei Blocks von ihrem Haus entfernt. Sie suchten Johnny, aber sie fanden ihn nie wieder. Die Eltern waren verzweifelt. Sie waren panisch. Sie fühlten sich im Stich gelassen. Sie berichteten später, die Polizei sei erst 45 Minuten nach dem Notruf erschienen, obwohl die Zentrale der Polizei nur 10 Blocks entfernt gewesen sei. Die Polizei sagte lapidar, Johnny sei vermutlich von zu Hause weggelaufen. Und viele Zeugenaussagen wurden einfach ignoriert. Der örtliche Polizeichef verstieg sich sogar zu der Aussage, es ist mir vollkommen egal, was Mrs. Gosch sagt. Die Eltern fanden Johnny nicht wieder. Der Fall erzeugte stückweit nationales Interesse. Ein engagierter Molkereibesitzer ließ 1984 Johnnys Foto auf Milchpackungen drucken, um die Suchaktion ausweiten zu können, um mehr Menschen aufmerksam zu machen. Vergeblich. Noreen Gosch gab aber nie auf. Die Mutter gab nie auf. Sie beauftragte private Ermittler. Einer von ihnen gab ihr die Information, dass in der Gegend weitere Entführungen geplant sein sollen. Aber die Behörde, sie glaubte ihr nicht. Und tatsächlich verschwanden kurz darauf zwei weitere Zeitungsjungen spurlos. Noreen Gosch kritisierte immer wieder öffentlich die Reaktion der Behörden. Drei weitere Zeugen hätten Männer gesehen, die Johnny gefolgt seien. Johnny habe diesen anderen Zeitungsjungen in der Früh noch erzählt, ein fremder Mann in einem Auto habe ihn angesprochen und er hätte deswegen ein ungutes Gefühl. Paul Bonacci, der Mann, der einst Larry King erfolgreich geklagt hatte, ich hatte gerade darüber gesprochen, er behauptete später, er wäre an der Entführung von Johnny Gosch beteiligt gewesen. Er wäre vom Netzwerk, also von diesem pädokriminellen Netzwerk, dazu gezwungen worden. Er und andere Komplizen hätten Gosch am Morgen seiner Entführung angesprochen, hätten ihn dann betäubt und in einen Wagen gezerrt. Danach soll Gosch ins Pädonetzwerk von Larry King verschleppt worden, gefügig gemacht worden, vermietet worden sein. Er, Bonacci, sei dann später sogar gezwungen worden, Johnny vor der Kamera zu missbrauchen. Der Vater von Johnny, nämlich John Gosch, traf Bonacci persönlich und er glaubte diesem Zeugen. Noreen Gosch sagte später Bonacci, Bonacci habe Dinge gewusst, die er nur wissen könne, wenn er mit ihrem Sohn gesprochen hätte. Genannt werden Johnnys Muttermal auf der Brust, eine Narbe auf der Zunge, eine Narbe am Unterschenkel und ein Stottern, wenn Johnny wütend wurde. Zugleich hielten FBI und die örtliche Polizei Bonacci für nicht glaubwürdig und befragten ihn nicht weiter. Das Martyrium der Eltern ging weiter. Ihre Ehe zerbrach daran, aber sie gaben nie auf, bis Johnny plötzlich eines Nachts auftauchte. Noreen Gosch berichtete, ihr entführter Sohn Johnny habe sie im März 1997, also 13 Jahre nach seiner Entführung, plötzlich um 2 Uhr nachts morgens aufgesucht. Er war in Begleitung eines fremden Mannes, eines Bewachers. Der nun 27-Jährige wurde von seiner Mutter sofort erkannt. Er sagte, er wäre in einen Kinderschänderring verschleppt worden, unter Drogen gesetzt worden, gebrochen worden. Jetzt sei er zu alt für die Kinderschänder und wurde aussortiert. Müsse sich aber verstecken und lebe in ständiger Angst. Er könne daher nie wieder nach Hause zurück. Es sei zu gefährlich. Und er bat seine Mutter, nicht die Polizei zu verständigen, vollkommen verängstigt. Die Mutter veröffentlichte das Erlebte in ihrem Buch Why Johnny Can't Come Home im Jahr 2000. Sie schrieb darin auch, dass sie Informationen bekommen habe, dass ihr Sohn durch psychologische Gehirnwäsche, Mind Control, total zerstört worden sei. Sie sprach im Senat über organisierte Pädophilie. Sie bekam Morddrohungen, doch die Löwenmama gab nie auf. Und dann wurden 2006 vor ihrer Haustür verstörende Bilder abgelegt. Auf einem farbigen Bild drei gefesselte und geknebelte Kinder, auf einem Schwarz-Weiß-Bild ein Junge, den Noreen als ihren Jungen identifizierte, mit geknebeltem Mund, gefesselten Händen und Füßen und einer Brandmarke auf der Schulter. Ein drittes Bild zeigte einen möglicherweise toten Mann. Später sagte sie, die ersten beiden Bilder stammten von einer Kinderpornografie-Webseite und die Behörden wollten die Identität auf den Fotos, sie konnten oder wollten die Identität auf den Fotos nicht bestätigen. Wir sehen immer wiederkehrende Muster, Einschüchterungen und Verächtlichmachungen von Opfern, von Zeugen, Schutz der Täter von ganz oben, zufällig verunglückte Zeugen und Ermittler. Ein paar Beispiele, zufällige Verunglückungen. Craig Spence beging Selbstmord im Ritz-Carlton Hotel, ehe er mit Sicherheit in die Mangel genommen worden werden konnte. Der Ermittler Gary Caradore und sein 8-jähriger Sohn RJ starben bei einem Flugzeugabsturz, wenige Stunden bevor er den zündenden Beweis veröffentlichen wollte und das King-Netzwerk, es wurde nie aufgedeckt. Auch der Zeuge Troy Boner, der das King-Netzwerk ebenfalls schwer belastete, widerrief 1992 seine Aussage, und zwar unmittelbar, nachdem sein Bruder Sean bei einem angeblichen russischen Roulette-Selbstmord ums Leben gekommen war. Troy Boner starb selbst 2003 unter mysteriösen Umständen. Alicia Owen, ebenfalls Opfer und Zeugin zum King-Netzwerk. Ich habe über sie schon gesprochen heute. Sie verlor ihren Bruder. Er hatte sich in einer Gefängniszelle angeblich selbst erhängt, wenige Wochen nachdem Alicia Owen im Prozess sich geweigert hatte, ihre Aussage zu widerrufen. Auch der ehemalige CIA-Direktor William Colby sei an dieser Stelle genannt. Er wollte angeblich die Aufklärung des King-Franklin-Netzwerkes vorantreiben. Der ehemalige Abgeordnete, Anwalt und Autor John DeCamp zitiert den CIA-Direktor Colby mit dem Satz: "Dieser Fall ist viel größer, als Sie denken. Er reicht bis in die allerhöchsten Ebenen. Wir müssen weiter an den Fäden ziehen." 1996 starb Colby bei einem offiziell als Unfall geführten Kanuunglück. Die Umstände gelten bis heute als umstritten. Der CIA-Direktor also, der kritische Fragen stellte, damals war das offenbar noch möglich, starb bei einem Kanuunglück. Der Anwalt und Autor John DeCamp schrieb in seinem Buch The Franklin Cover-Up, er schrieb von mindestens 15 dubiosen Todesfällen im Zusammenhang mit diesem King Franklin Netzwerk. Nick Bryant schrieb das Buch The Franklin Skandal und beschrieb den Komplex als landesweiten pädophilen Ring, der Kinder einer Clique der Reichen und Mächtigen zugeführt habe. Aufgeklärt wurde nichts. Es gibt Zeugen, es gibt Bücher, es gibt Quellen, aber keine Verurteilungen. Wie bei Epstein. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Der Autor Nick Bryant schrieb in seinem Buch, es gab Berichte, dass Epstein mehrere Mädchen missbraucht hatte und es gab eine Grand Jury in Florida, die erklärte, er habe kein einziges Mädchen missbraucht. Da bekam ich das Gefühl, dass Epstein Franklin sehr ähnlich war. Einfach mein Instinkt. Dann fuhr ich dorthin, bekam das schwarze Buch und begann, die Opfer anzurufen. Sie erzählten mir davon, in Flugzeuge gesetzt worden zu sein. Eine erzählte mir, sie sei auf eine Insel geflogen worden. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, Epstein und Franklin, also Larry King, seien sich sehr, sehr ähnlich. Das alles ist eine Kopie. Epstein war also weder der Anfang dieser Serie, noch ist er das Ende. Epstein war eine hochentwickelte, global agierende Form eines alten Systems. Einem System, das bei Roy Cohn, dem Mentor von Donald Trump in New York, begann, über Craig Spence nach Washington führte und sich im Franklin-Komplex mit dem von der Justiz und den Behörden geschützten Larry King in Nebraska verdichtete. Mit Jeffrey Epstein wurde das Erpressungsnetzwerk dann technisch perfektioniert und global erweitert, sowohl was die Opfer als auch die Kompromittierten betrifft. Wir sprechen also nicht von einem isolierten Einzelereignis, sondern wir sehen ein immer wiederkehrendes Muster. Sexueller Missbrauch, Kompromittierungen, Machtzentren, Geheimdienstinteressen, mächtige Mitwisser und womöglich Mittäter, die Institutionen versagen oder sie schauen bewusst weg. Delikte werden filetiert, kleinjudiziert, fallen gelassen. Wenn der Druck zu groß wird, werden Teilzugeständnisse gemacht. Gegen Larry King gab es ja ein Urteil wegen seiner Finanzdelikte. Er war mal aus dem Verkehr, war nicht lange im Knast. Aber das wirklich gigantische Verbrechen, der Kinder- und Erpresserring, der bleibt ungesühnt. Täter werden reingewaschen, weißgewaschen. Die Zeugen werden fertig gemacht. Wie bei Epstein. Epstein hatte bei seiner ersten Verurteilung Freigang, musste nur im Gefängnis übernachten. Seine Komplizin Maxwell wurde 2021 wegen Kinderhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung verurteilt. Und Maxwell sitzt im gelockerten Strafvollzug ohne Zellentüren. Inklusive Yogastunden und Spielzeit mit dem Hund. Dieser völlig lockere Strafvollzug ist normalerweise für Sexualtäter dieser Kategorie völlig ausgeschlossen. Es ist gesetzlich in den USA unmöglich. Doch bei Maxwell machte man gezielt eine Ausnahme. Nach der US-Präsidentschaftswahl 2024 hatte das öffentliche Interesse an Maxwell zugenommen, weil Donald Trump ja noch im Wahlkampf versprochen hatte, die Akten zum Fall seines früheren Nachbarn Epstein zu veröffentlichen. Und jetzt passen Sie auf. Am 1. August 2025 erklärte Präsident Trump in einem Interview auf die Frage nach einer möglichen Begnadigung Maxwells, er dürfe das tun, er dürfe sie begnadigen, aber niemand habe ihn danach darum gebeten. Er wisse nichts über den Fall. Er weiß nichts über den Fall Maxwell. Am 1. August, also am gleichen Tag, erklärte die Bundesstrafvollzugsbehörde, Maxwell wäre in diesen völlig gelockerten Vollzug ohne Zellentüren verlegt worden. Am gleichen Tag. Dieser Verlegung in den lockeren Vollzug vorausgegangen war ein zweitägiger Besuch bei Maxwell durch einen gewissen Todd Blanche. Todd Blanche war der persönliche Anwalt Trumps. Auch Roy Cohn war früher Trumps persönlicher Anwalt. Und Todd Blanche wurde vom ehemaligen Trump-Anwalt von Trump zum stellvertretenden Justizminister der USA ernannt. Und als stellvertretender Justizminister der USA besuchte Blanche Ende Juli, eine Woche vor der Verlegung, die inhaftierte Epstein-Komplizin Maxwell im Knast und wenige Tage später wurde sie in den gelockerten Vollzug verlegt. Trump sagt aber, er wisse nichts über den Fall. Nun ja, da kann man nach dieser Sendung vermutlich geteilter Meinung sein. Übrigens, zwei Wochen zuvor, Mitte Juli, Sagte Trump schon, dass der Epstein-Fall uninteressant sei und nur Fake-News-Verfasser ein Interesse daran hätten, über Epstein zu sprechen? Er irritierte damit seine ganzen Fans, die ihn unterstützt haben, die Aufklärer, die ihm geglaubt hatten, er würde die Epstein-Akten veröffentlichen. Sehen Sie selbst diesen Ausschnitt vom letzten Juli.
I know you've urged people to move on, but I'm curious, why do you think your supporters in particular have been so interested in the Epstein story and so upset about how it's been handled?
I don't understand it. Why they would be so interested. He's dead for a long time. He was never a big factor in terms of life. I don't understand what the interest or what the fascination is. I really don't. And the credible information's been given. Don't forget, we went through years of the Mueller witch hunt and all of the different things, the Steele dossier, which was all fake. All that information was fake. But I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff. It's sorted, but it's boring. And I don't understand why it keeps going. I think only pretty bad people, including fake news, want to keep something like that going. But credible information, let them give it. Anything that's credible, I would say, let them have it.
Neben ihm der Typ ist Howard Lutnick, eine miese Gestalt in Trumps engstem Umfeld. Ich nenne Lutnick ja eigentlich nur mehr Lügen-Lutnick, da er ein notorischer Lügner ist. Er behauptete jahrelang, er hätte Epstein nur flüchtig gesehen und gekannt. Er hätte seine Wohnung zufällig nur direkt neben ihm, also neben der Wohnung Epsteins, und sie hätten sich nur flüchtig gesehen. Und er musste aber dann tatsächlich vor ein paar Wochen zugeben, nach 9 Leaks öffentlich zugeben, dass er mit Epstein wesentlich enger war, wie er zugegeben hatte. Nämlich er flog mit seiner ganzen Familie auf die Pedo-Insel von Epstein. Er machte einen Weihnachtsbesuch am Heiligen Abend. Ein privater Weihnachtsbesuch bei Epstein. Ja, sie haben sich natürlich nur flüchtig gekannt. Er nimmt die ganze Familie mit. Er fliegt zu ihm auf die Insel. Er besucht ihn zu Weihnachten. Dieser Lutnick war schon in die Ungereimtheiten zu 9/11, zum 11. September Terroranschlag auf das World Trade Center verwickelt. Wurde nie aufgeklärt. Lutnick war Geschäftspartner von Larry Silverstein und gehörte zu jenen Glücklichen, die zufällig am 11. September nicht in ihrem Büro im World Trade Center erschienen waren, obwohl sie ansonsten jeden Tag dort waren. Howard Lutnick, wie Jared Kushner oder Lindsey Graham, werden wir uns noch in einer eigenen Sendung genauer ansehen, denn das sind ganz besondere Gestalten, aber das würde heute den Rahmen noch einmal mehr sprengen. Wir sind schon sehr lange mit dieser Sendung. Sehen Sie, wie Lutnick lachte, als Trump gegen die Epstein-Aufklärer austeilte. Sehen Sie sich das noch einmal an.
Pretty bad people, including fake news, want to keep something like that going. But credible information, let them give it. Anything that's credible, I would say, let them have it.
Ja. Da gibt es viel zu lachen natürlich für Lutnick. Es muss aus seiner Sicht natürlich auch köstlich sein, wie Trump plötzlich den Spieß wieder umdreht. Zuerst sagt er, will die Epstein-Akten veröffentlichen und dann bezeichnet er alle als Spinner und Fake-News-Produzenten, die genau das einfordern. Ja, das System Epstein hat uns gezeigt, wie sie es tun. Wie die Netzwerke, die Hintermänner, die Drahtzieher und reichen und mächtigen Kunden und Mittäter geschützt werden, wie sie lapidar untereinander kommunizieren, wie sie sich E-Mails und Nachrichten schreiben und wie sie am Ende alle unbeschadet davon kommen. Am Ende gibt es keinen sauber aufgelösten Kriminalfall. Es gibt Dossiers, es gibt Sammlungen, es gibt bestätigte Kontakte, das ist wertvoll. Es gibt ein paar Skandale, vielleicht ein paar Rücktritte, aber viele, viele offizielle Zurückweisungen, keine Ermittlungen, keine Verurteilungen. Und wie Cash Patel oder Pam Bondi aktuell ja dann sagten, es gibt keine Epstein-Kundenlisten. Und wieder heißt es, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Was können wir aus dieser Hintergrundsendung heute mitnehmen? Was können wir tatsächlich lernen? Ist nun alles verloren, weil alles ein einziger Sumpf ist? Keineswegs. Sonst stünde ich ja nicht mehr hier. Keineswegs. Aber wir sollten erkennen, mit welchem Sumpf wir es tatsächlich zu tun haben. In gewissen Schichten, selbsternannten Eliten, dort, wo sich Politik, Macht, Geld, Geheimdienste und dunkle Machenschaften überschneiden. Und wir müssen seit den Epstein-Akten erkennen, dass dieser Sumpf nicht auf Amerika beschränkt ist, sondern dass er weltweit, zumindest im ganzen Westen, agiert. Und weil das eben die Menschen nicht wissen, sondern nur auf die Sternchen und den Glanz schauen, werden sie immer wieder abgelenkt und getäuscht. Wir sehen ihre Limousinen, ihre Luxusvillen, ihre Paläste und wir denken, oh, die haben schöne Kleider und feine Smokings, die haben es aber weit gebracht. Ja, sie haben es weit gebracht mit Erpressung, mit Korruption, Insiderhandel und mit Betrug, oftmals mit Mafia-Methoden, Drogen und Menschenhandel, Waffen, Rüstung, Krieg. Als Johnny Gosch entführt wurde, musste sein Gesicht auf Milchpackungen gedruckt werden, um die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, weil der Mainstream nicht mitspielte. Damals erfuhr das nur die Nachbarschaft, dann etwas weiter der Bundesstaat. Viel später kam die Geschichte zeitversetzt in Randspalten, vielleicht auch nach Europa. Das war 1982, vor mehr als 40 Jahren. Heute ist die Aufklärung weltweit vernetzt. Wir haben alternative Medien, wir haben das Internet. So gesehen ist es gefährlicher geworden für die Eliten, die glauben, sich alles herausnehmen zu können. Und deshalb wollen sie es auch zensieren und beschneiden, den Zugang zum Netz. Sie wollen es kontrollieren. Erst gestern preschte Ursula von der Leyen erneut vor, jetzt soll in ganz Europa die EU-App kommen, die die Identität und das Alter kontrolliert. Sie wollen uns einschüchtern, sie wollen sie einschüchtern. Sie wollen uns überwachen, um uns im Bedarfsfall fertig machen zu können. Das ist dann das System Epstein für alle. Angst machen und den Bedarf, Erpressung für jeden, das habe ich in der letzten Sendung über Epstein aufgezeigt. Fallen Sie nicht darauf herein, haben Sie keine Angst. Denn es gilt heute, im Vergleich zu den 90er Jahren, haben wir die Chance, die Punkte zu verbinden, zu erkennen, dass wir es vielfach mit kriminellen und korrupten Machthabern zu tun haben und wir können genau darüber aufklären. Und noch etwas kann man erkennen, wenn man sich, so wie wir heute, den Schickeria-Sumpf näher ansieht. Man sieht, in welchem Morast sich viele Entscheider bewegen, wie sie sozialisiert worden, mit welchen Menschen sie sich umgeben. Und dann wundern sie sich auch nicht mehr, warum die Sprache verroht, warum sie sich beschimpfen und warum die Kriege nicht enden. Donald Trump ist das Produkt seiner Umgebung. So gesehen muss man sich nicht wundern, wenn er unflätige Worte verwendet, seine Meinung täglich wechselt, Behauptungen aufstellt, an die er sich morgen schon nicht mehr erinnern können möchte, seinem Kriegsminister Reden halten lässt, in denen dieser Gott beschwört, den Gegnern die Zähne zu zermalmen. Der Kulissenriss heute, Epstein war kein Einzelfenomen. Erpressung gehört zur Geschichte der USA, genauso wie der Völkermord an den Indianern. Die Kloake stinkt über den großen Teich und wir können es hier noch immer riechen. Die einfachen Amerikaner, wie auch die europäischen Völker, sie müssen rebellieren gegen eine abgehobene und kriminelle Obrigkeit. Wenn sie es nicht tun, werden sie weiter gepeinigt und demnächst auch noch enteignet und in einem Krieg verheizt. Die Erkenntnis für uns muss sein, von Amerika braucht sich Europa keine Hilfe in dieser schwierigen Zeit zu erwarten. Dort wird nur auf den eigenen Vorteil geschaut und nicht einmal auf das eigene Volk. Es liegt einmal mehr an uns zu erkennen, dass nur Eigenverantwortung zählt und das Wissen darüber, was wirklich abgeht in den Kreisen der Mächtigen, Reichen und Schönen. Jener selbsternannten Elite, den Globalisten, den Transhumanisten, die die einfache Bevölkerung nur noch als Menschenmaterial sehen. Das ist die Dimension. Und nur wer sich informiert, der weiß, wie er sich im entscheidenden Moment zu verhalten hat. Und noch etwas, wenn sich aus den Reihen des Establishments wieder jemand als Retter aufspielt, dann sollten wir den schönen Worten nicht so einfach Glauben schenken. Wer sich in diesem Sumpf, in diesen Kreisen bewegt hat, der musste jahrelang mitspielen, machte sich zum Mitwisser, zum Insider. Und er kann nicht ausscheren. Dafür sorgen eben diese Erpressertätigkeiten, die immer parallel zum Aufstieg stattfinden. Merz hat versprochen, er werde eine konservative Politik machen. Doch der ehemalige BlackRock-Mann, er kann gar nicht anders, selbst wenn er wollte. Er kann nicht ausscheren. Und so ist es mit all diesen Figuren, die jahrelang mitgespielt haben. Der Sumpf lässt sie nicht los. Wenn eine Veränderung kommen soll, dann nur außerhalb dieses Sumpfes, dann nur von wirklichen Quereinsteigern, von Rebellen, von Außenseitern, die nicht kompromittierbar sind, die nicht erpressbar sind. Das ist der einzige Weg und das sehen immer mehr Menschen immer klarer. Je mehr Menschen erkennen, worum es geht, mit wem wir es zu tun haben, je mehr Menschen können sich abwenden. Es wird deshalb nicht gleich große Massendemonstrationen geben, aber es kann Vertrauensentzug geben. Es wird eine innere Rebellion, eine Abwendung geben. Und das wird das System am entscheidenden Tag zu spüren bekommen. Wenn die Kriege weiter eskalieren und die Machthaber tatsächlich Einschränkungen wegen Energie- und Treibstoffmangels durchsetzen, dann könnte das Fass überlaufen. Die abgehobenen Eliten sind nur abgehoben, weil die Masse noch geduldig und schweigsam ist. Der Krug aber geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und je mehr Menschen wissen und sehen, je mehr Sprünge bekommt der Krug. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass Sie mir bis hierher zugehört haben, dass Sie bis jetzt in dieser langen Sendung durchgehalten haben. Wenn Ihnen diese Sendung neue Informationen gebracht hat, dann teilen Sie das doch gerne mit Menschen, die Ihnen wichtig sind. Leiten Sie diese Sendung weiter und unterstützen Sie unsere Aufklärung mit einer Spende, sofern es Ihnen möglich ist. Wir sind nämlich nur unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Wir verzichten gänzlich auf Zwangsgebühren und Konzerngelder. Wir wollen diese nicht, weil wir uns eben in unserer Linie nicht beeinflussen, erpressen oder einschüchtern lassen wollen. Das ist nämlich der Grund, warum Sie von all diesen Dingen im Mainstream nichts hören oder lesen. Und bei Auf 1, hier bei unserem Sender, sehr wohl. Wir werden die Verbrechen weiter ans Licht der Öffentlichkeit zerren. Und wenn das System durchschaut ist, gibt es kein Zurück mehr. Wir halten Stand für die Freiheit und für die Kinder dieser Welt.